Rasenfunk Kurzpass. Es ist soweit, die erste Mannschaft ist ausgeschieden. Florian Bogner von Eurosport.de und ich, wir nehmen unsere Taschentücher und winken traurig hinterher. Tschüss, Ukraine. Flo, einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Max.
Ja, tatsächlich, ich habe es anmoderiert, das erste Team hat keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Wir wussten alle, dass es passiert, vielleicht haben wir nicht damit gerechnet, dass es die Ukraine trifft.
Man hätte vielleicht eher mit Albanien gerechnet oder aus der Gruppe B. Naja gut, da sind alle relativ gleich auf. Nee, war natürlich auch jetzt für den deutschen Fokus nach dem ersten Spiel gegen die deutsche Mannschaft, wo die Ukraine ja schon in der ersten Halbzeit mehr klare Chancen hatte als die deutsche Mannschaft, ist es natürlich schon überraschend, dass die jetzt nach zwei Spielen raus sind. Aber wer zweimal verliert und vor allem gegen Nordirland verliert und den direkten Vergleich dann gegen die nicht mehr gewinnen kann, der ist halt dann nun mal einfach raus.
Ja, das ist allerdings so. Dann lass uns mal auch direkt über das Spiel reden. 0-2 war es am Ende. Es hatte sehr, sehr viel von vielen Elementen, die man in einem Fußballspiel gerne haben kann. Begann schon damit, dass Nordirland auf 5 Positionen umgestellt hat. Ich habe mehrfach gehört und gelesen, von wegen es wäre eine Reaktion gewesen aufs Polenspiel. Kann man nicht aber vielleicht sogar eher sagen, dass das einfach der Plan B war? Also, dass du logischerweise gegen Polen und wahrscheinlich dann auch wieder gegen Deutschland, da reden wir gleich drüber, einfach tief stehst und das viel, viel defensiver angehst, als dann eben gegen Ukraine. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Nordirland mit Trainer Michael O'Neill, der wusste, das ist unser Lucky Shot, unser One-Shot, um ins Achtelfinale zu kommen.
Ja, so den Eindruck hat es auf jeden Fall. Ich glaube, dass der schon der weiß schon, was er tut. Der Trainer, habe ich so das Gefühl. Ja,
krasse
das
These.
Ist jetzt nicht so einer. Ja, es ist jetzt nicht so einer. Also, es wissen natürlich alle Trainer, was sie tun. Aber es ist jetzt nicht einer, der sagt, für nichts und wir stellen uns jetzt mal hinten rein mit irgendwie 5-4-1 und dann vorne hilft der liebe Gott. Das hat schon irgendwie, ja, also er vermittelt zumindest den Anschein, als hätte er da einen Matchplan und als würde er seinen Jungs vor allem, also selbst wenn er ihn nicht hat, das ganz gut glauben machen.
Das würde ja schon reichen. Der Klinsmann-Effekt.
Ja, so ein bisschen schon. Und die treten halt, ich finde, die sind natürlich limitiert, aber da stehen 11 Mann auf dem Platz, die das Spiel gewinnen wollen. Und die dann halt am Ende auch wirklich alles dafür tun und halt wirklich den vollen Glauben daran haben. Und das hat man gestern gesehen und das war halt dann auch der Unterschied zur Ukraine. Mhm.
Was
hört
war
ihr eigentlich meine Katze?
ich wollte dich schon fragen, ist das tatsächlich at Ellie the Cat, das Katzorakel?
Das ist das Katzorakel, die gerade den Kratzbaum malträtiert und jetzt irgendwie ja, wilde 3 Minuten hat. Man möge es ihr verzeihen.
Wir verzeihen es ihr auf jeden Fall. Ist leichter zu verzeihen als ihr Tipp auf Polen gestern. Aber gut, das werden wir dann in unserem Katzorakel-Podcast noch ausführlich in 2 Stunden diskutieren.
Ich freue mich drauf.
Ja, auf jeden Fall Follow-Empfehlung auf Twitter, @EllieTheCat. So, wer hätte das gedacht, dass wir das hier auch noch unterbringen? Was war denn jetzt dann der Matchplan von Nordirland gegen die Ukraine?
Ja, also jetzt gehen wir schon wieder in. Nicht so, da ich das Spiel jetzt nicht in kompletter Länge aufmerksam verfolgt habe, gehen können. Aber also, dass die natürlich hinten erstmal sehr, sehr kompakt stehen und natürlich auch gegen die Ukraine erstmal sehen wollten, was die so können, was die so vorlegen wollen und dann mit eigentlich schon einem relativ vertikalen Spiel nach vorne dann ihre Chancen suchen, das war, glaube ich, klar und so ist es auch. Und ich finde, man unterstellt ja diesen Teams gerne, dass sie Kick and Rush spielen, also diesen Mannschaften von der Insel. Ich finde nicht, dass Nordirland das jetzt übermäßig strapaziert. Ja, natürlich fliegt da mal ein langer Ball. Natürlich ist es dann irgendwie auch über Diagonalbälle und über Außenspiel angelegt, dass dann mal der eine Ball da vorne reinkommt. Sie sind natürlich auch sehr standardfixiert, weil sie da halt einfach gute Leute haben. Das des Abwehrspielers hat ja dann auch gezeigt, dass das halt auch ein sehr gutes Mittel für sie ist. Aber ich finde, dass sie schon auch einen guten Ball nach vorne spielen können. Also das ist jetzt für mich nicht so total limitiert, was die da machen. Also mir gefällt das gut. Aber so jetzt genau den 1A-Matchplan kann ich dir jetzt nicht sagen.
Ja, es war auch tatsächlich, glaube ich, man konnte eher so Grundtendenzen erkennen und dann war es irgendwie auch ein etwas fahriges Spiel, was aber vor allem an der Mannschaft lag, die vermehrt den Ball hatte, nämlich an Ukraine. Also sie haben tatsächlich jeden dritten Ball lang gespielt, 72 lange Bälle und 204 kurze. Viel interessanter finde ich aber ehrlich gesagt die Statistik. Es gab insgesamt 100 Fehlpässe auf nordirischer Seite. Was glaubst du denn, wie viele Pässe von denen angekommen sind bei 100 Fehlpässen?
Ja, wenn du gerade gesagt hast, dass sie 270 Bälle gespielt haben, dann wahrscheinlich 170.
Ah, verdammt. Ja, ich sehe gerade, dass in der Statistik der langen Bälle auch die nicht angekommenen mit dabei sind. Also 130 sogar nur. Da kommen wir bei einer Passquote knapp über 50% raus. Das ist Darmstadt-esk. Dirk Schuster hat sich gefreut, wahrscheinlich.
Aber auch die können ja auch einen ganz netten Ball nach vorne spielen. Also
genau. Also genau, das soll jetzt nicht alles komplett stimmt. Das wissen vielleicht die Kurzpasshörer gar nicht, dass ich Darmstadt gar nicht so negativ sehe, wie es manch anderer tut. Genau, also das ist durchaus eine Qualität. Sie haben es halt, wenn sie den Ball hatten, dann haben sie es sehr schnell nach vorne gespielt und interessanterweise damit ja genau das gemacht, was man sich von der Ukraine erwartet hat. Wo wir auch in der EM-Vorschau, lieber Flo, drüber gesprochen haben, Jarmolenko und Konoplyanka, das sind die schnellen Flügelspieler, auf die muss man gucken. Und von denen hat man jetzt schon im zweiten Spiel nichts gesehen oder wenig.
Ja, aber auch die zwei das alleine nicht so richtig rocken. Also man hat halt auch einfach gemerkt, dass der Ukraine ein Stürmer fehlt. Die haben die Kante aus dem Deutschlandspiel, glaube ich, ausgetauscht, einen anderen spielen lassen gestern. Der konnte aber irgendwie noch weniger.
Also Selesnev für Sosulja.
Genau, danke. Und es hat sich gezeigt, dass das, was man eigentlich schon wusste, dass die eine sehr gute oder eine sehr solide, gute, jetzt bei 4 Gegentoren auch mal dahingestellt, aber zumindest eine sehr solide Verteidigung haben. Von dem Rakitski halte ich zum Beispiel sehr viel. Der hat dann auch gestern zum Ende des Spiels hin dann sehr viele Ballkontakte gehabt, weil er halt die ganze Zeit irgendwie die Bälle dann von hinten irgendwie auf links und auf rechts verteilt hat und so einer der wenigen war, die ich fand, die sich irgendwie gegen diese Niederlage gestemmt haben und aufgebäumt haben. Und der Rest war halt so sehr, sehr schemabehaftet, sehr irgendwie an die taktische Disziplin und an die eigene Position gebundenes, biederes Passspiel. Und ja, wenn man es dann wieder an den beiden aufhängen mag, klar hätte man jetzt von Konoplyanka und Jarmolenko mehr erwartet, dass da zumindest mal so eine Aktion wie von Hamsik zum Beispiel gegen Russland, sowas hätte man sich natürlich von Konoplyanka auch vorstellen können oder von Jarmolenko. Aber letztlich haben die Nordiren das halt auch sehr gut gemacht, weil sie zugestellt haben, weil sie eben auch mit ihren neuen, also 4-5-1 haben sie ja gestern eher gespielt, mit ihren neuen Spielern, die dann verteidigen, halt auch sehr, sehr darauf bedacht sind, die Außen zuzumachen. Und das hat dann einfach letztlich dann schon gereicht gegen eine sehr, 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 sehr ukrainische Mannschaft gestern.
So, und damit hat Nordirland dann Historisches geschafft, gekrönt dann durch das 2:0 in der 97. Minute durch McGinn, da brachen dann alle Dämme, die vorher im Himmel quasi gebrochen sind. Oh je, das war, naja, egal. Ein bisschen zu viele Sendungen zuletzt.
Ja.
Ich hatte ja tatsächlich den Eindruck, dass dieser Hagel und dieser Sturm, den es da gab, dass das die Nordiren noch so richtig aufgepeitscht hat. Also irgendwann.
Ja, das war großartig zu sehen, weil die waren halt schon irgendwie, die waren davor schon heiß, die fanden diesen Regen schon mega geil.
Genau.
Und dann, als es dann so gehagelt hat und sie waren natürlich so am Drücker und das Momentum war total auf ihrer Seite und die haben ja den Schiedsrichter fast so ein bisschen so, hey, lass weiterspielen, ist doch geil. Ja. Und die Ukrainer waren so, ach ja, wissen wir jetzt auch nicht, Hagel kann ja auch gefährlich sein. Nee, das nicht, aber so die Ukrainer hat halt dann gesagt, okay, der Schiedsrichter hat abgepfiffen, dann spielen wir halt nicht weiter. Und die Nordiren haben die ganze Zeit gesagt, hey, lass mal weiterspielen, das ist super.
Ja. Hagel, so. Welcher Hagel?
Deeper ja, das war irgendwie so, keine Ahnung, wie Achtjährige, die halt gerade in ihrem Monsterspiel des Jahres irgendwie gefangen sind auf dem Bolzplatz, wo es halt dann auch einfach scheißegal ist, wenn drei Mütter am Rand stehen und sagen, Essen ist fertig. Ja.
Genau.
Die wollten einfach kicken und das war gut. Das hat Spaß gemacht.
Das hat großen Spaß gemacht. Die Fans natürlich auch, das ja sowieso. Was glaubst du?
Ja, denn? Schade. Es ist ja gestern leider ein Fan im Stadion an einem Herzinfarkt verstorben. So vermeldeten es gestern zumindest die Agenturen.
Stimmt, habe ich auch gelesen.
Fan, ja.
Ich hab, glaube, irgendwie 80 Jahre alt. Also.
Ja, klar, kann man nicht verhindern. Bei so einer Masse von Menschen ist es natürlich auch irgendwie prozentual die Wahrscheinlichkeit immer da, dass sowas passiert. Aber gab dann auch ein ganz nettes Statement vom FA-Präsidenten, der dann, also vom Verbandspräsidenten Nordirlands, sein Name ist mir jetzt leider gerade entfallen, aber der dann eben meinte, angesichts einer solchen Nachricht gerät dann natürlich auch alles sportlich im Hintergrund und der wünscht der Familie natürlich sein Beileid und ja, also es war natürlich das Normale, was jeder Verbandspräsident sagen würde, aber es hat mir dann noch ganz gut gefallen, dass die halt in ihrer Euphorie dann trotzdem bei dem Fan waren und da eben auch die Aktion schon in dem Spiel, weil die Nordiren ja leider schon einen toten Fan beklagen mussten, der damals in Nizza da angeblich auf den Strand gefallen ist, auf Steine aufgeschlagen ist, über eine Reling. Da gab es ja dann Applaus in der 24. Spielminute, glaube ich, von den Fans. Und ja, es war eine sehr schöne und eine sehr ergreifende Stimmung für so ein Spiel an einem, so ein 18-Uhr-Spiel.
Mhm.
An einem mittleren EM-Vorrundenspieltag. Also das, und da geht noch mehr jetzt gegen die deutsche Mannschaft, auch stimmungstechnisch, ja.
Da hast du jetzt die Kurve perfekt geschlagen. Über das deutsche Spiel werden wir zwei ja nicht reden, denn darüber habe ich schon gestern Nacht mit Gianni Costa und mit dem Sven Herzberg gesprochen. Das heißt, alle Hörer, die das interessiert, die müssen bitte die Schlusskonferenz bei iTunes suchen oder einfach in ihrem Podcatcher. Da gibt es eine eigene Folge nur dazu. Was bedeutet denn jetzt dieses 2:0 für die letzten beiden Spiele, die in der Gruppe noch kommen werden? Das heißt, Deutschland gegen Nordirland und Ukraine gegen Polen, wo die Ukraine nichts mehr gewinnen kann. Und Deutschland und Polen werden sich wahrscheinlich über die Tordifferenz um Platz 1 streiten, sage ich jetzt mal.
Wenn man von zwei klaren Siegen ausgehen mag, dann ist es sicherlich richtig. Also die Deutschen haben natürlich den Vorteil des einen mehr erzielten Tores, also 2:0, also den Schweini-Bonus quasi.
Der Fußballgott-Bonus, ja.
Genau, das eine mehr erzielte Tor, dass sie jetzt in Vorlage sind. Und ansonsten müssen sie halt gucken, dass sie dieses Tor halt dann auch halten auf die Polen, weil sonst sind sie nur Gruppenzweiter und würden dann gegen den, also es ist auch nicht so schlimm, die würden dann gegen den zweiten der A-Gruppe spielen. Also wahrscheinlich dann in Schweiz oder Rumänien. Also das wäre jetzt keine Vollkatastrophe, sie könnten jetzt nicht direkt auf Frankreich treffen, im Achtelfinale oder so, aber es wäre zumindest schon mal ein Statement, wenn sie nur Zweiter wären in der Vorrundengruppe. Dann würden noch mehr Kritiker, als sie ohnehin gestern Abend schon teilweise berechtigt, in Klammern Boateng, teilweise etwas, ja, warum, in Klammern Ballack, daherkämen, würden dann noch mehr auf den Plan treten. Und,
was
ja,
hat denn Ballack gesagt? Das habe ich gar nicht gehört.
Der hat irgendwie gesagt, der Mannschaft fehle es an Charakter.
Ja, gut.
Und an Persönlichkeit.
Ist das nicht immer auffällig? Bei Oliver Kahn ist es oft der Druck und Torwartfehler waren gar keine Torwartfehler. Bei Michael Ballack fehlt der Charakter. Wenn du Boateng fragen würdest, also den Kevin Prinz, dann würde er sagen, da fehlt einer, der mal dazwischen haut. Mehmet Scholl würde sagen, diese ganzen Laptop-Trainer, das macht doch nichts. Ist ja schon irgendwie. Und ich sage immer, der deutschen Nationalmannschaft fehlt so ein Podcast-Moderator im Spielaufbau, ganz eindeutig.
Ja, aber wir wollen ja gar nicht über die Deutschen reden. Das habt ihr ja schon getan. Deswegen reden wir jetzt über die Nordiren und ich finde, klar, sagt jeder gegen Nordirland, da muss jetzt aber mal was passieren und die muss man jetzt halt auch irgendwie vielleicht einfach mal 3:0 weghauen. Not so fast, ja. Die können was man gesehen hat, saugut verteidigen. Die haben auch gegen die Polen nur ein Tor zugelassen. Die sind giftig in den Zweikämpfen, was jetzt gerade der Fraktion Draxler, Götze, Özil vielleicht nicht so schmeckt.
Ja.
So ein Müller kann sich daran aufrichten, aber die anderen drei sind jetzt auch eher so, oh ja, da ziehe ich vielleicht eher mal zurück. Und die sind halt echt gut nach Standards. Und da hat ja die deutsche Mannschaft ja durchaus, auch wenn sie das gestern gut im Griff hatte, aber da hat sie ja durchaus auch Defizite und kann da mal so ein Gegentor kassieren. Und gegen die Nordiren 1-0 zurückliegen, macht keinen Spaß. Und also von daher, die Kuh ist jetzt noch nicht vom Eis für die deutsche Mannschaft. Also ich glaube dennoch, dass sie sich sogar mit einer Niederlage gegen Nordirland qualifizieren würden für die nächste Runde, weil so rein von den empirischen Erfahrungen der WM-Turniere mit 24 Teams war so ein Sieg, ein Unentschieden schon so eine magische Grenze, mit dem du es dann meistens doch irgendwie in die K.O.-Phase geschafft hast. Also sagen wir mal die 4 Punkte. Die Kombination allerdings, naja gut, sie spielen Dienstag 18 Uhr, das heißt davor waren dann nur Gruppe A und Gruppe B. Also so ein bisschen schielen auf die anderen Gruppendritten ist dann gar nicht so viel.
Genau.
Also es ist schon ein bisschen tricky. Im Umkehrschluss heißt es natürlich für Nordirland, die können sich jetzt auf ihrem einen Sieg noch nicht so richtig ausruhen. Also
mit 3 Punkten. Das ist genau das, was ich befürchte, ehrlich gesagt. Ich habe Angst, dass Nordirland, den ich es sehr gönnen würde, mit 3 Punkten nicht unter den besten Gruppendritten ist und deshalb nicht weiterkommt.
Also da kommt es, ich denke, es werden 1 oder 2 Teams sich vielleicht auch mit 3 Punkten qualifizieren. Dann kommt es natürlich sehr aufs Torverhältnis an, was dann wiederum jetzt bei normalem Verlauf, also wenn die Deutschen eben gut spielen würden und vor allem sich die Polen vom Hals halten würden, gehen die ja auch ein bisschen auf Tore im Torverhältnis, also von daher würde es dann vielleicht, aber gut, vielleicht das zweite Tor von Nordirland in der 96. oder wann es gefallen ist, das kann natürlich schon wichtig sein. Ja, also wir werden sehen, letztlich muss Nordirland auf jeden Fall auf Unentschieden spielen, beziehungsweise eben auf was Zählbares, und die Ukrainer müssen es halt nicht mehr. So. Aber ob die Mannschaft sich dann nochmal so, also so wie sie gestern dabei war, und ja, es wurde natürlich im Vorfeld viel in diesen Zwist, den es da gab zwischen Dynamo Kiew und Schachtyor Donezk Spieler so ein bisschen reininterpretiert, das würde ich jetzt mal vollkommen außer Acht lassen, weil in so einem Spiel passiert das halt mal. Also ich meine, Dortmund und Bayern Spieler sind sich auch schon mal ordentlich an die Gurgel gegangen, und da gab es dann danach jetzt auch nicht unbedingt dann irgendwie Probleme in der Nationalmannschaft. Also das in the heat of the moment passiert sowas sicherlich mal. Und
wieder immer so altdeutsche Sprichwörter einfach von den Lippen tropfen, als wäre es nichts. Sehr schön.
Nee, aber
wir bewegen uns viel im Konjunktiv.
Spielerisch haben die mich halt einfach nicht überzeugt. Und normalerweise sollten die Polen das halt schon irgendwie schaffen. Aber ja, also bei den Polen, da fehlt mir halt schon auch irgendwie so ein bisschen, das hatte ich aber, glaube ich, in der Vorschau schon gesagt, so ein bisschen der Sex. So.
Ja, genau. Das hattest du sogar wortwörtlich so gesagt.
Ja.
Dafür habe ich gestern einen Tweet gelesen, ich glaube von Red Robbery, der gesagt hat, Jerome Boateng touches me sexually.
So. Ja, das fand ich sehr schön. Das fand ich wirklich sehr schön. Da gehe ich sogar ein bisschen mit.
Okay, bevor wir da... ein bisschen schade, dass ich die gestern nicht in der Schlusskonferenz hatte. Lass uns mal noch über das andere Spiel reden, das es gab, und dann ja auch noch über das, was noch kommt. England gegen Wales, da konnte man sich richtig drauf freuen. Wir haben uns kurz vorher noch getroffen und ich konnte schon die Vorfreude in allem, was du tatest und sagtest, sehen.
Ja, ich war ganz hibbelig.
Ja, Wahnsinn. Endergebnis 2-1 für England. Letztlich haben sie das Russland-Spiel mit umgedrehten Vorzeichen gemacht. Das heißt, diesmal sind sie in der letzten Minute noch zum Treffer gekommen, und das hat diesmal 3 Punkte bedeutet und große Enttäuschung auf Seiten der Waliser. Bei Wales stand Robson Kanu in der Startelf nach einem guten Auftritt im ersten Spiel gegen die Slowakei. England hat nichts verändert. Was sind denn so die Dinge, die du aus diesen 90 Minuten mitgenommen hast, und welche Aussagekraft haben die für die beiden Mannschaften?
eigentlich relativ viele Dinge sind mir dabei aufgefallen. Also zum einen fand ich das, weil du es gerade angesprochen hast, das mit Robson Canoe war so ein bisschen zu forsch. Also
schon, gell?
Ich fand irgendwie, also Wales hat mir halt im ersten Spiel deutlich besser gefallen mit dem Williams vorne drin und dann mit, der war halt einfach beweglicher und halt hat auch besser und mehr gegen den Ball gemacht. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Ich schätze den walisischen Trainer sehr, weil der wirklich ja taktisch viel versucht und viel in seinem Köcher hat, aber da hat er sich, glaube ich, so ein bisschen verwachst, da diesen Robson Canoe vorne reinzustellen, weil der war wirklich komplett ineffektiv. Und er hat dann letztlich auch dem Bale so ein bisschen die Tiefe genommen, weil halt dann diese Kante vorne drin stand und der Bale halt dann immer schon so in der eigenen Hälfte am Mittelkreis in Ballbesitz gekommen ist, aber dann halt dummerweise noch 60 Meter Wiese und halt diesen komischen Robson Canoe vor sich stehen hatte und den konnte er halt irgendwie auch nicht anspielen.
Der hat ihm auch ein bisschen die Räume genommen, finde ich. Jonathan Williams hat sich zu Bale verhalten, als wären die beiden gleichpolige Magneten. Da wo Bale war, war Williams auf jeden Fall nicht. Der ist dann um ihn außen rum gegangen und hat ihm dadurch Räume freigelaufen und Robson Canoe stand immer so ein bisschen in der Einflugschneise von Bale.
Genau, das meine ich eben. Also das war irgendwie, wenn Bale den Ball hat, es wird es ja prinzipiell gefährlich, aber halt nicht, wenn es 60 Meter vom Tor weg ist. Und wenn du dann trotzdem merktest, also ich hatte zumindest das Gefühl, der Bale hatte den Ball bekommen und wusste dann, ich bin jetzt eigentlich der vordere Zielspieler und ich muss jetzt mal allein losgehen, weil den Canoe kann ich nicht anspielen. Und so hat sich dann halt auch ein bisschen das walisische Spiel entwickelt.
Und bei den Engländern?
Und bei den Engländern fand ich es sehr überraschend, dass er nochmal dieselbe Elf aufgeboten hat, ehrlich gesagt. Ich hätte, also anstelle von Roy Hodgson hätte ich sofort eigentlich auf Sterling verzichtet und Sturridge geholt, weil Sturridge einfach der Spieler ist, der zwischen solchen Linien, so engen Linien halt einfach viel mehr bewirken kann als Sterling, der ja wirklich nur Geschwindigkeit hat und mit Geschwindigkeit gegen eine Wand ist halt trotzdem Flatsch. Ja.
Ja.
Aber es war halt, er hat halt so ein bisschen so Löw'sche Tendenzen gezeigt, der ja auch eher mal nochmal jemandem eine Chance gibt und nochmal im zweiten Spiel nochmal so guckt, ob das vom ersten Spiel sich bestätigt.
Wenn es die richtige Person ist. Also Kevin Großkreutz ist jetzt nicht dafür bekannt, viele zweite Chancen gekriegt zu haben.
Ja, nee, aber ich meine jetzt
so. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und letztlich kann man natürlich sagen, nach einem 2-1, wenn deine zwei Joker Vardy und Sturridge die Tore machen, Trainer alles richtig gemacht, aber ich fand das halt schon so ein bisschen komisch, dass sich da gar nichts getan hat im Vergleich zum ersten Spiel und so lief das Spiel für die halt auch in der ersten Halbzeit. Ich finde halt auch Adam Lallana, der wurde teilweise gestern, das ist so an dem polarisiert dann viel. Ein paar haben gesagt, er kann gar nichts, andere haben gesagt, naja, er war noch so ein bisschen der Beste. Das ist so ein bisschen der englische Özil. Aber auch der hat mir nicht sehr gut gefallen von seinen Bewegungsmustern her. Er versucht immer ein bisschen Thomas Müller zu sein, aber merkt dann, dass es eben doch nicht ist. Für mich eine Enttäuschung, wenn man das so sagen darf, ist Dele Alli. Darf man eigentlich nicht sagen, weil der Knabe vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren noch in der 5. englischen Liga gespielt hat und wirklich einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat, auch noch sehr jung ist, eine Riesensaison gespielt hat mit Tottenham, aber so im Allgemeinen merkt man vor allem den Spielern von Tottenham an, dass sie ein bisschen durch sind, habe ich so das Gefühl. Also auch Dyer war längst nicht mehr so präsent gestern, wie er das sein kann und wie er das bei Tottenham gezeigt hat.
Weißt du, in wen ich mich ein bisschen neu verliebt habe?
In wen denn?
Wayne Rooney. Der gefällt mir ausgezeichnet. Der hat schon wieder 6 Chancen kreiert. Im ersten Spiel waren es auch schon wahnsinnig viele. Der hatte 105 Ballkontakte. Der hat 70 angekommene Pässe. Irgendwie der Nächste in der englischen Mannschaft ist Rose mit 52. Und da sind aber ganz viele, Dyer mit 58. Und da sind aber ganz viele mit dabei, die er zu Rooney rübergeschoben hat, damit er das Ding mal verteilt. Also der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Der hat so richtig seine Rolle gefunden.
Ja, und da muss man wirklich Hut ab. Also Karl Rummenigge würde sagen, Champs-Élysées, Roy Hodgson.
Danke, danke, danke.
Weil, Danke, danke, danke sehr. Weil das war ja wirklich das große Thema auf englischer Seite vor dem Turnier. Wohin um Himmels Willen mit diesem Rooney, der ja Teile der letzten Länderspiele verpasst hatte, verletzungsbedingt und ja auch gegen Deutschland nicht gespielt hat. Und ja, es hatte ja alles so gut geklappt und dann war wieder so, es war so ein bisschen das Schweinsteiger-Ding, so, wo soll man den denn jetzt so reinbasteln? Und dann hat halt der alte Roy gesagt, du spielst da halt einen Achter. Kann er ja. Eben. Hat er zwar noch nie gemacht, aber macht er halt mal. Ja.
Hätte es mal der Lewis und, gesagt bei ja. Manchester. Wer weiß, was ja, da gegangen wäre.
Die haben leider zu viele Achter irgendwie so gefühlt. Oder nur Sechser und Achter halt in der Mannschaft. Und die haben ja auch noch diesen Fellaini, wo man nie weiß, wo man den aufstellen soll. Naja, das ist ein anderes Thema. Aber also ja, ich stimme dir ja voll zu, der macht es gut, der macht es vor allem auch, und das hat mich wirklich am meisten überrascht, nach hinten sehr gut. Also der macht dann eben nicht nur so Alibi-Zweikämpfe, wenn er mal nach hinten muss, sondern der stellt gut zu, der macht die Passwege gut zu, der weiß, wie er sich wirklich auch in der Tiefe der eigenen Hälfte bewegen muss, was ja viele Offensivspieler oder jetzt sage ich jetzt mal genetische Stürmer einfach nicht können und nicht wissen. Der macht eben auch nur keine Alibi-Laufwege, sondern der holt sich auch mal einen Ball am eigenen 16er. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ja, und um das Spiel dann abzuschließen, also so von dem, was mich da überrascht hat oder nicht, ja, Vardy ist halt einfach eine unglaubliche Geschichte. Der kommt halt rein und macht ein Tor. Und das ist ja jetzt irgendwie fast in jedem zweiten Länderspiel. Und
ja, hast du die Statistik dazu gelesen? Die letzten 5 Schüsse aufs Tor, die er in der englischen Nationalmannschaft gemacht hat, davon waren 4 Tore und eins war gehalten.
Wahnsinn. Ja, und jeder sagt ja in der Situation gestern, ey, Alter, der steht 3 Meter im Abseits. Und dann kommt die dritte Wiederholung und dann sagt man, ach nee, stimmt ja. Und also aus der Zona de Inzaghi dann auch noch berechtigter Art das Tor zu schießen, ist halt einfach, der Typ hat halt einen Lauf, also der könnte halt, keine Ahnung, der könnte vom Parkplatz schießen und der Ball geht rein.
Und man muss aber auch sagen, hervorragend, wenn die Schiedsrichter es wirklich genauso gesehen haben, das Gespann rund um Dr. Felix Brüch, dann kann man sagen, an der Stelle Respekt. Gab noch ein mögliches Handspiel, was wir jetzt nicht angesprochen haben, aber insgesamt glaube ich, also wenn sie das genauso gesehen haben, dann war das bockstark. Dann war das wie Payet im Eröffnungsspiel zum 2-1. Nur auf Schiedsrichterebene. Da wird ich sehe Ed Liesers Welt vor mir, wie er die Bäckerfaust gemacht hat. So, Flo, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Lass uns noch über das reden, was noch kommen wird am heutigen Tage. Und da beginnen wir mit Italien gegen Schweden. Da haben sich 2004 bei der EM, als Italien dann ausgeschieden ist, haben sich 2 Spieler schon getroffen, nämlich Ibrahimovic und Buffon. Und jetzt 12 Jahre später spielen sie nochmal bei einer EM gegeneinander. Finde ich nett.
Ist es, aber irgendwie dann auch unerheblich, ne?
Mein Gott, ich wollte halt mal einen schönen Trivia-Effekt reinwerfen. Es tut mir leid. Ja gut, dann darfst du jetzt halt einfach sportlich knallhart analysieren.
Ich glaube, der Zlatan hat damals auch ein Hackentor gemacht.
Ja, genau, das war das 1-1, genau.
Ja, siehst du. War da Trapp-Trainer? Nee, war da Trainer bei Italien?
Boah, 2004, das kriege ich nicht mehr auf die Kette. Das war mein Abi-Jahr, da kann ich mich an dem Sommer nicht mehr an alles erinnern.
Ich erwarte von diesem Spiel tatsächlich heute nichts. Ich glaube, dass das wirklich schrundiges Gekicke wird, 90 Minuten. Sie mögen mich eines Besseren belehren, aber alle Italien-Euphoriker, die jetzt sagen, oh, geile Truppe, ja, gegen so eine Mannschaft wie Belgien, aber gegen so eine Mannschaft wie Schweden, die jetzt im ersten Spiel noch mehr Fehlpässe produziert haben als die Nordiren und halt irgendwie so gar nicht wussten, wie sie nach vorne spielen sollen, außer dem Ibrahimovic den Ball zu geben, aber das halt dummerweise sehr oft halt auch 60 Meter vom Tor weg. Also Italien gegen Schweden, das klingt jetzt erstmal, und Buffon gegen Zlatan, das klingt so nach 2-2 Yippie-Yay-Schweinebacke-Spiel, aber ich glaube nicht, dass es das wird. Das ist halt auch so, ja, mit den Italienern reicht ja auch ein Punkt, so erstmal so von der Grundeinstellung her nach dem Dreier gegen Belgien. Und die Schweden wollen sich jetzt natürlich auch nicht irgendwie gleich sofort vergeigen. Also ich bin da, also es wird eher so was für Gourmets des schrundigen taktischen Gebolzes.
Womit wir wieder bei der... Nein.
Ja, das, so ist meine Erwartungshaltung, ja. Und das Schöne ist ja, wenn man von so einem Erwartungsplateau kommt, darf man ja gerne drüber gehen.
Genau, genau. Dann wird man ja auch leicht übertroffen in seinen Erwartungen. Was erwartest du dir denn dann von Tschechien gegen Kroatien um 18 Uhr?
Das könnte vermeintlich das beste Spiel werden des heutigen Tages. Die Tschechen müssen zeigen, dass sie mehr können, als sich hinten reinstellen wie gegen Spanien. Wobei der Tscheche ja eigentlich, jetzt sage ich auch schon der Tscheche, also die Tschechen, die tschechische Nationalmannschaft, eigentlich ja jetzt nicht über die Maßen für disziplinierte Defensivarbeit bekannt ist, das gegen Spanien aber trotzdem sehr gut gemacht hat, allein genau, weil ihnen ja auch so ein bisschen die Künstler fehlen in der aktuellen Generation. Ja, und die Kroaten fand ich eigentlich mit die positivste Überraschung der ersten Turnierphase, der ersten Turnierwoche oder der ersten Runde, weil die wirklich, fand ich, sehr, sehr gut nach vorne gespielt haben und viele verschiedene Angriffsmuster gezeigt haben. Natürlich viel über die Außen, aber naja, wenn man halt zwei Mittelfeldstammspieler von Real Madrid und FC Barcelona in der Mannschaft hat, dann geht da natürlich auch spielerisch einiges, muss man sagen. Ja, und da könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das ein ganz netter Schlagabtausch wird, dass die Tschechen zwar eher weniger den Ball haben werden, aber umso mehr versuchen werden zu kontern und dass die Kroaten wieder sehr schön den Ball laufen lassen werden und sehr viel den Weg dann über außen zum Tor suchen werden und sich wieder eine Großzahl an Chancen rausspielen könnten. Also könnte interessant werden, ja. Doch.
Ich werde ein Auge auf Brozovic haben. Ich wusste vorher schon, dass der was kann, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht so viel von ihm gesehen. Der hat mir sehr gut gefallen gegen die Türkei. Und bei allen anderen, die waren auch gut. Der ewige Sirna und Perisic, Rakitic, Modric sowieso. Aber da hat man, also zumindest ich habe da ein Bild vor Augen, wie die ungefähr spielen und wie sie auch in ihren Vereinen gespielt haben. Bei Brozovic, der ist irgendwie in meinem Radar weggerutscht.
Unterm Radar, ja. Spielt er bei Inter, oder?
Genau. Und Serie A sehe ich aber nicht so viel. Ja,
kaum.
Beziehungsweise fast gar nicht. Genau, bin ich mal gespannt. Und dann Spanien gegen die Türkei abends.
Apropos unterm Radar, Nolito. Den hatte man ja irgendwie nicht so, also die Spanier schon, aber in unseren Breiten halt echt wenig auf der Rechnung, dass der spielt. Bei Celta Vigo spielt der und mal ehrlich, wie viele Spiele von Celta Vigo hast du letztes Jahr gesehen?
Keines.
Ja, ich habe genau 30 Minuten in einer mallorquinischen Bar gesehen, als sie Barcelona 4-1 geschlagen haben. Das war aber irgendwie schon im Oktober letztes Jahr. Also muss ich auch sagen, dass ich sehr wenig von Celta Vigo gesehen habe. Ja, der spielt aber jetzt mal da vorne links als Teil des spanischen MSN-Sturms, der mich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich überzeugt hat gegen die Tschechen.
Ja, also sie waren Morata, Silva und Nolito für die Hörer kurz.
Ja, sie waren drückend überlegen. Ja, sie haben am Ende verdient gewonnen. Aber wenn man jetzt, ja, also ich finde halt, Morata ist ein sehr, sehr guter Stürmer mit dem Gesicht zum Tor und ein eher durchschnittlicher Stürmer, wenn er mit dem Rücken zum Tor spielen muss. Und leider muss man in der spanischen Nationalmannschaft viel mit dem Rücken zum Tor spielen. Das ist ihm so ein bisschen gemein mit Diego Costa und Fernando Torres, die auch beide besser sind, wenn sie ein bisschen Wiese vor sich haben. Der eine, weil er halt kräftig ist und sich durchsetzen kann, dann im direkten 1 gegen 1, der andere, weil er halt einfach schnell ist. Bei Morata ist es so eine Verbindung aus beidem. Er ist natürlich von den dreien schon die beste Wahl, auch dafür vorne drin, aber also der hat mir jetzt im ersten Spiel nicht so besonders gut gefallen. Wer mir bei Spanien gut gefallen hat, einfach auch als, weil ich dann mal überlegt habe, also ich finde ja, die Außenverteidiger bei dieser EM sind durch die Bank durchschnittlich. Also es waren jetzt noch keine so wirklich richtig guten Außenverteidigerleistungen dabei. Und gerade Linksverteidiger habe ich eigentlich gar keinen so richtig guten gesehen, außer eben Jordi Alba, der das echt gut gemacht hat gegen die Tschechen, der das da immer wieder geschafft hat, die Seite, obwohl die Tschechen ja mit zwei Rechtsverteidigern gespielt haben, mit Gebre Selassie noch davor, glaube ich, hat er das echt gut gemacht und da die Seite immer wieder aufgerissen. Dann natürlich auch das Glück, dass er da mit so Spielern wie Iniesta und mit Nolito auf seiner Seite dann so zusammenspielen kann. Ja, also offensiv haben mich die Spanier jetzt nicht so, also wirklich in der letzten Konsequenz nicht überzeugt, aber klar, die haben auch nur 1-0 gewonnen. Ja, die Türken, die müssen zeigen. Also das war unglaublich schlecht, was die im ersten Spiel gespielt haben gegen Kroatien. Mhm. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst.
Nein, ich bin da voll auf deiner Linie. Ich hatte ja die Türkei noch zur Turniermannschaft hochgejazzt und dann danken sie es mir auf diese Art und Weise. Da bin ich jetzt auch ein bisschen beleidigt.
Ja, für mich hatten sie halt echt so den Eindruck, als wüssten die gar nicht, was sie machen müssen. Mhm. Als hätten die halt überhaupt gar keinen Plan irgendwie an die Hand bekommen, wie sie gegen diese Kroaten mal in Ballbesitz und dann auch in Angriffssituationen kommen können.
Ja.
Das war wirklich alles sehr, sehr kleinteilig. Es war sehr, sehr immer, wenn irgendwie jemand den Ball bekommen hat, mit einer Distanz von 40 Metern zum eigenen Tor, war er komplett isoliert, hatte niemanden zum Anspielen, keine Dreiecke, nix.
Da war ich wirklich nichts. Ich sag dir, wenn du Felix Magath mit Jürgen Klinsmann kreuzt, dann kommt Fatih Terim raus. weil es ist auch taktisch nicht so viel. Aber sehr viel über die Motivation und halt sehr, sehr viel schlechte Laune gepaart mit, oder na, gar nicht schlechte Laune, aber sehr viel Autorität.
Ja, das kann gut sein. Das ist ein interessanter Ansatz. Ja, aber ich möchte sie noch nicht ganz abschreiben. Also denen ist halt durchaus immer eine Leistungssteigerung zuzutrauen, in Klammern Turniermannschaft. Und interessant. Also ich kann mir sowohl vorstellen, dass Spanien das heute 4-0 gewinnt, als auch mal so richtig hart dagegen halten und mal so richtig bissig sind und mal so richtig leidenschaftlich werden und temperamentvoll. Und die Spanier dann schon, weil sie haben ja gute Spiele, Distanzschützen und sie können bestimmt auch gute Standards fabrizieren. All das, was man gegen Kroatien sieht. Ich traue den Türken durchaus dennoch, trotz der ganz schwachen Leistung zu, die Spanier vor Probleme zu stellen.
Okay. Flo, ich danke dir sehr herzlich. Wir haben jetzt wunderbar, ein bisschen mit Überlänge, aber mein Gott, so ist das halt manchmal.
Das ist Fußball.
Ja, das ist Football, bloody hell. Folgt diesem Mann bei Twitter, er heißt @flopomuk. Vielen lieben Dank, Flo, dir.
Ja, tschüss.
Und wir, liebe Hörer, hören uns im nächsten Rasenfunk Kurzpass, der eventuell heute Nacht schon erscheint. Wenn nicht, dann morgen Vormittag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.